SWR 2 aktuell.
Mit Ralf Hecht, guten Abend. Ein Drama mit Geschichte, die Union und die K-Frage. Wer soll Kandidat für die Merkel-Nachfolge werden? Armin Laschet oder Markus Söder? Wir berichten über den aktuellen Stand der Diskussion. Außerdem, in Windsor ist der Mann von Queen Elizabeth II. Begraben worden. Wegen Corona fiel die Beisetzung von Prinz Philipp allerdings deutlich kleiner aus, als das sonst üblich gewesen wäre. Und in Stuttgart hat man mit einiger Spannung den angekündigten, aber verbotenen Querdenker-Demonstrationen entgegengesehen. Wie der Nachmittag dort verlaufen ist, berichtet unsere Reporterin gegen Ende der Sendung. Zunächst zur Union. Die befasst sich im Moment vor allem mit der Frage, wer den Bundestagswahlkampf anführen soll. Die seit langem schwelende Diskussion hat in den vergangenen Tagen so viel Zug bekommen, dass sie sogar die ewigen parteiinternen Zankereien über den Corona-Kurs wie ein Kerzenlicht erscheinen lässt. Das Problem der Konservativen, diesmal ist es nicht nur ein Streit zwischen den sogenannten Schwesterparteien, wie man das bei der K-Frage ja schon öfter erlebt hat. Diesmal geht der Riss quer durch die CDU, denn die steht, anders als die CSU, eben nicht geschlossen hinter ihrem Parteivorsitzenden. Über den aktuellen Stand der Auseinandersetzung berichtet unsere Hauptstadtkorrespondentin Franka Welz.
Ob Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer jemals die Highlander-Filme gesehen hat, ist nicht überliefert. Das Prinzip hat er jedenfalls verstanden.
Ist klar, es kann am Ende nur einen Kandidaten geben. Und wir haben es mit zwei Ministerpräsidenten zu tun, die beide sehr erfolgreich ihr Land regieren. Armin Laschet, der gerade zu unserem neuen Vorsitzenden gewählt worden ist. Und von daher ist die Frage derzeit noch offen, aber sie wird in kurzer Zeit entschieden werden.
Am besten binnen Stunden, sagte Kretschmer vor Stunden dem MDR. Seine Sorge, solange nicht entschieden werde, werde über nichts anderes gesprochen. Zur Eile drängte auch einer ganz im Westen der Republik, Friedrich Merz, bei seiner Bewerbungsrede für die Direktkandidatur im Bundestagswahlkreis Hochsauerlandkreis.
Einigt euch, Markus Söder und Armin Laschet.
Merz ließ keinen Zweifel daran, wie diese Einigung für ihn auszusehen hat.
Die CDU hat entschieden, die Entscheidung ist gefallen. Und sie gilt, trotz aller Turbulenzen, die es gerade zwischen CDU und CSU in diesen Tagen gibt. Deshalb habe ich mich auch in dieser Woche noch einmal hinter unseren Vorsitzenden gestellt, Armin Laschet. Das ist jedenfalls mein Verständnis von Zusammenarbeit und Zusammenhalt in einer Partei.
Über Einigkeit und Gemeinsamkeit sprachen heute viele, die sich im Streit über die Kanzlerkandidatur der Union zu Wort gemeldet haben. Bundesverteidigungsministerin und ehemalige CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer sagte bei einer Diskussionsveranstaltung, als ganz normales CDU-Mitglied mache sie traurig, was sich gerade abspielt.
Ich habe persönlich im Übrigen ja mit Markus Söder, insbesondere auch nach den Erfahrungen des Jahres 2018, sehr viel Energie darin gesteckt, dass es wieder ein näher Zusammenrücken der Union gibt.
Gerade in einer Zeit, in der Deutschland vor wichtigen Weichenstellungen für die Zukunft stehe, zeige der Blick in die Vergangenheit, dass es in solchen Phasen immer dann besonders gut gewesen sei, wenn es eine starke Union gegeben habe.
Und eine starke Union besteht eben aus einer starken CSU und einer starken CDU. Und vor allen Dingen von einem Zusammenhalt, der vom gegenseitigen Respekt geprägt ist.
Respekt. Daran fehlt es nach Ansicht vieler in der CDU derzeit bei der CSU, speziell bei Markus Söder. Die Vorsitzende der Frauenunion, Annette Wiedmann-Mautz, äußerte in der Rheinischen Post deutliche Kritik am CSU-Chef. Wer wie Söder Entscheidungen respektieren wolle, müsse auch Respekt vor denjenigen zeigen, die sie getroffen hätten. Am vergangenen Montag hatten sich Präsidium und Vorstand der CDU für Laschet als Kanzlerkandidat der Union ausgesprochen. Söder hatte danach von Hinterzimmern gesprochen und auf seine guten Umfragewerte verwiesen. Bei der CSU wollen sie hingegen nichts von fehlendem Respekt wissen. Alles einwandfrei, sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt dem ARD-Hauptstadtstudio.
Es gibt auch Wettbewerb und das ist in einer Demokratie etwas vollkommen Normales. Das gehört dazu, das ist der Wesenskern gerade der Politik. Am Ende muss ein Ergebnis stehen, das muss im Stil einwandfrei erreicht werden. Das ist auch das, was wir gerade anstreben und dann wird man nach einem Ergebnis gemeinsam auch wieder einen Wahlkampf ziehen. Aber jetzt ist der Zeit für die Entscheidung.
Das Ziel lautet demnach weiter eine Einigung noch an diesem Wochenende. Derweil steht eine mögliche Abstimmung in der Unionsbundestagsfraktion am Dienstag weiter im Raum. Die wollen insbesondere Abgeordnete, die für Söder als Kanzlerkandidat sind, offenbar notfalls gemeinsam mit den CSU-Abgeordneten erzwingen und sammeln weiter Unterschriften dafür. Womöglich ein Versuch, CDU-Chef Laschet mürbe zu machen, aber der Druck nimmt von allen Seiten zu.
Um den offenen Machtkampf zwischen Laschet und Söder geht es auch in unserer Kolumne, kurz vor 6:30. Jetzt ins Vereinigte Königreich. Auf Schloss Windsor hätte sich heute eigentlich das Who is Who des europäischen Hochadels versammelt und dazu Staatsgäste aus aller Welt. Aber die Zeiten, sie sind nicht so. Wegen Corona ist nur das britische Militär in großer Stärke aufmarschiert. Natürlich sehr diszipliniert. Gedenkveranstaltung und Beisetzung von Prinz Philipp haben ansonsten in einem für royale Verhältnisse engsten Familienkreis stattgefunden, wie unsere Korrespondentin Imke Köhler berichtet.
Gegen 2:30 Ortszeit begann die erste Militärkapelle im Hof von Schloss Windsor zu spielen. Eine Titelauswahl nach den Wünschen von Prinz Philipp. Er hatte den Ablauf der Zeremonie vorab offenbar so weit wie möglich selbst festgelegt. Kurz vor dem ersten musikalischen Beitrag waren jene Trauergäste in der St. George's Chapel eingetroffen, die nicht an der Prozession auf dem Schlossgelände teilnahmen. Um 14.40 Uhr wurde dann der Sarg von Prinz Philipp aus dem Schloss herausgetragen und auf dem Land Rover abgesetzt, den der Duke im Laufe vieler Jahre zusammen mit Fachleuten gestaltet hatte. Ein Wagen in militärischem Grün mit elektrischem Antrieb. Danach begann die kurze, von Salutschüssen und Glockenschlägen begleitete Prozession zur Kapelle. Dem Sarg voraus gingen hochrangige Militärs. Ihm folgten die vier Kinder von Prinz Philipp, Prinz Charles, Prinzessin Anne, Prinz Andrew und Prinz Edward, sowie die Enkel Prinz William und Prinz Harry, wobei William und Harry nicht direkt nebeneinander gingen, sondern noch einen Cousin in der Mitte hatten. Anders als üblich wurden auf Anordnung der Queen keine Uniformen getragen. An der Kapelle angelangt, ertönte die zuvor schon einmal gespielte Nationalhymne. Um 15 Uhr Ortszeit begann eine landesweite Schweigeminute. Danach hielten der Dekan von Windsor und der Erzbischof von Canterbury, der das geistliche Oberhaupt der Kirche von England ist, den Trauergottesdienst. In der Kapelle fanden nur 30 Familienmitglieder und engste Vertraute Platz. Die Angehörigen verschiedener Haushalte mussten dabei mit großem Abstand sitzen und Masken tragen. Der Dekan von Windsor würdigte Prinz Philipps langes Leben mit den Worten, dass es in vielerlei Hinsicht ein Segen für die Menschen gewesen sei. Wir sind inspiriert worden von seiner unerschütterlichen Loyalität der Queen gegenüber, von seinem Dienst für das Land und das Commonwealth, von seinem Mut, seiner Tapferkeit und seinem Glauben.
By his courage, fortitude.
Der Dekan hob auch die Freundlichkeit, den Humor und die Menschlichkeit von Philipp hervor und bat Gott um Gnade, seinem Beispiel zu folgen. Am Altar waren auf Kissen die Medaillen und Auszeichnungen zu sehen, die Prinz Philipp vom Vereinigten Königreich und Staaten des Commonwealth verliehen bekommen hatte. Am Ende des Gottesdienstes wurde Prinz Philipp in der königlichen Gruft unter der St. George's Chapel beigesetzt. Damit endet die offizielle Phase der Trauer im Königreich. So traurig wie die Umstände gewesen sein mögen und trotz aller Corona-Beschränkungen, es war eine würdige und sehr stimmungsvolle Zeremonie an einem Tag mit klarblauem Himmel und Sonne in Windsor.
Ein Gedenken ganz anderer Art wird morgen Mittag in Deutschland stattfinden. Bundespräsident Steinmeier hat es initiiert, ein erstes zentrales Gedenken an die Toten der Corona-Pandemie. In Deutschland sind das mittlerweile fast 80.000. Wenn man das in abgestürzte Flugzeuge umrechnen würde, wäre das angebracht? Wohl nicht, denn solche Vergleiche hinken immer. Vielleicht ist es besser zu sagen, die Opfer der Pandemie und ihre Hinterbliebenen sollten genauso unser Mitgefühl erfahren wie die Opfer anderer Katastrophen. Morgen werden also jenseits allen politischen Streits die Spitzen der 5 Verfassungsorgane von der Kanzlerin bis zum Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts mit Hinterbliebenen zusammenkommen. Kai Clement.
Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Die Worte aus der Bergpredigt mit der Musik von Johannes Brahms drücken vielleicht am besten das Ziel des Gedenkens aus, bei dem auch das Requiem erklingen wird. Es geht um ein gemeinsames Innehalten, ein Miteinander im Leid, um Trost.
Und es hat natürlich eine symbolische Kraft. Politik vollzieht sich ja auch in Symbolen. Wir haben es bei vielen anderen, bei den Opfern von Terroranschlägen auch immer wieder gesehen. Das kann schon für Menschen auch Trost stiften.
Bundestagspräsident Schäuble wird Corona-bedingt einer von nur wenigen Teilnehmern im Konzerthaus am Gendarmenmarkt sein. Er wird eine der Hinterbliebenen durch die Zeremonie begleiten. Michaela Mengel hat ihre erst 23-jährige Tochter durch Corona verloren. Nachts wurde sie ins Krankenhaus in Essen gerufen. So hat Mengel, Bundespräsident Steinmeier, bereits bei einem Treffen berichtet.
Ja, was habe ich gemacht? Als starke Mutter mich daneben gestellt, meine Tochter festgehalten, Handy angemacht, Musik vorgespielt, Bosse, der letzte Tanz musste sein und dann habe ich zugeguckt, wie mein Kind gestorben ist.
Musik, Kerzen, Worte von Hinterbliebenen und vom Gastgeber, dem Bundespräsidenten, sind Teil der zentralen Trauerfeier. Steinmeier hat sich des Leidens der Menschen in der Pandemie schon mehrfach angenommen. Er hat sich vergangenen November mit Covid-Genesenen getroffen. Im Januar dann, als die Zahlen der Toten in Deutschland einen neuen Rekord erreichten, startete er die Aktion Lichtfenster. Eine Kerze im Fenster von Schloss Bellevue als Einladung, es ihm nachzutun.
Für zu viele Menschen in unserem Land sind diese Corona-Wochen schrecklich dunkle Wochen. Viel zu viele müssen um Angehörige trauern. Viel zu viele kämpfen auf den Intensivstationen und in den Pflegeheimen um ihr Überleben.
Fast 80.000 Todesopfer sind es inzwischen in Deutschland. Viele Menschen haben viel verloren, sagt Alena Büx, die Vorsitzende des Ethikrates. Sie verweist auf Trauerforschung und psychologische Untersuchungen.
Dass ein gemeinsames und dadurch auch offenes und sichtbares Trauern den Betroffenen helfen kann. Und ich glaube, dass das etwas ist, was vielen Menschen einfach gut tun wird und auch uns als Gesellschaft gut tun kann.
Angesichts des Streits in der Politik und um die Politik in der Corona-Krise, sagt Büx dem ARD-Hauptstadtstudio, sei es gut, dass der Bundespräsident das Gedenken gestalte.
Denn das ist auf einer anderen Ebene. Das soll ja nicht eine Unzufriedenheit abholen oder auch verbessern, sondern da geht es wirklich darum, gemeinsam anzuerkennen und sich gemeinsam und auch gegenseitig zu zeigen, dass es Verluste gab.
Städte und Bundesländer werden sich am Gedenken beteiligen, ganz im Sinne Steinmeiers.
Um gemeinsam zu sagen, ihr werdet nicht vergessen und um den Hinterbliebenen eine Stimme zu geben und zu zeigen, ihr seid nicht allein in eurem Leid, nicht allein in eurer Trauer.
Das hätte der Bundespräsident auch anlässlich der Woche des Lebens sagen können, die heute in Augsburg eröffnet wurde. Eine Veranstaltung der beiden großen deutschen Kirchen, die zwar natürlich auch von Corona geprägt ist, aber Corona nicht zum eigentlichen Thema hat. Angesichts der im vergangenen Jahr vom Bundesverfassungsgericht angestoßenen Debatte über die aktive Sterbehilfe machen sich die Kirchen für den Ausbau der Palliativversorgung stark, wie unser Reporter Markus Kaiser aus Augsburg berichtet. Der Vorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford Strohm, war allerdings sichtlich bemüht, dabei auch die Brücke zur aktuellen Pandemie zu schlagen.
Wir alle zusammen bilden den Mantel, mit dem nicht nur Schmerzen und Leiden, sondern die Kranken und Sterbenden sowie ihre Angehörigen selbst umhüllt werden.
Leben im Sterben, das Thema der diesjährigen Woche für das Leben, gehöre in die Mitte der Gesellschaft, so der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford Strohm.
Die Humanität einer Gesellschaft bemisst sich daran, wie sie mit ihren Sterbenden umgeht. Und deswegen müssen wir alles tun, was wir können, um die Palliativversorgung so weit wie möglich zu stärken. Es muss uns als Gesellschaft insgesamt auch das Geld wert sein. Die Pflegeversicherung muss so ausgestattet werden, dass genügend Personal zur Verfügung steht und dass auch die Zeit, um Menschen zu begleiten, mit eingerechnet werden kann.
Auch der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, der Limburger Bischof Georg Betzing, spricht sich für eine flächendeckende Palliativversorgung aus.
Wir brauchen Hospize, die Menschen auf ihrem letzten Weg so begleiten, dass ein würdiges menschliches Sterben an der Hand von Menschen möglich ist. Ich spüre das selber, ich weiß es aus Erfahrungen. Diese Pandemie und die gesundheitlichen Einschränkungen sind mit großen Ängsten verbunden, weil alle spüren, hier wird das Leben bedroht. Und deswegen dürfen wir die Menschen nicht allein lassen.
Dazu brauche es allerdings mehr als Hospize und Palliativstationen, sagt die Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin, Claudia Bausewein, zur Eröffnung der Woche für das Leben. Auch Haus- und Fachärztinnen und Ärzte sowie das Personal in Krankenhäusern seien bei der Begleitung von Sterbenden gefragt. Außerdem betreffe Palliativversorgung nicht nur krebskranke Menschen. Und oft sei sie nicht nur während der letzten Lebenstage notwendig.
Wir erleben das immer wieder, dass es heißt, nein, der Patient braucht noch keine Palliativversorgung und 3 Wochen später liegt er im Sterben und dann sollen wir ganz schnell kommen. Wir wissen aber, dass die Hospiz- und Palliativversorgung, je früher sie anfängt, auch umso mehr erreichen kann. Und je früher heißt durchaus Monate oder vielleicht sogar das letzte Lebensjahr oder drüber hinaus. Und wir wissen, dass die Menschen nicht nur bessere Lebensqualität haben, sondern vielleicht sogar, wie es manche Studien zeigen, auch länger leben können.
Im vergangenen Jahr hatte das Bundesverfassungsgericht das Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe gekippt. Bei der Debatte um eine gesetzliche Neuregelung gehen die Meinungen zwischen den beiden großen Kirchen auseinander. Die katholische Kirche lehnt den assistierten Suizid, die Hilfe zur Selbsttötung bei schwerkranken Menschen, die ihr Leben beenden möchten, strikt ab. So Bischof Georg Betzing.
Ich sehe das ehrlich gestanden mit großer Sorge. Denn für mich ist hier eindeutig die Gefahr eines Dammbruchs gegeben. Wenn eine Legalisierung der Beihilfe zur Selbsttötung möglich wird, denn der Druck auf alte und kranke Menschen wird mit der Zeit wachsen, sich dem anheimzugeben.
In der evangelischen Kirche in Deutschland hingegen wird ergebnisoffen über das Thema diskutiert. Viele Protestanten halten den assistierten Suizid in Ausnahmefällen für eine Option. Allerdings betont der bayerische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm:
Der assistierte Suizid darf keine normale Option am Lebensende sein. Es darf keine geschäftsmäßige Sterbehilfe geben, die diese Möglichkeit der Selbsttötung zu einer normalen gesellschaftlichen Option macht.
Seit 30 Jahren gibt es die Woche für das Leben. Sie wurde 1991 von der katholischen Kirche wegen der damaligen politischen Debatte um Abtreibung ins Leben gerufen. Seit 1994 ist sie eine ökumenische Veranstaltung der beiden großen Kirchen.
Kommen wir zum unvermeidlichen Thema der Frage, was in Deutschland wegen der steigenden Infektionszahlen offen bleiben darf. Im Saarland hat der Ministerrat beschlossen, dass die sogenannte Corona-Ampel weiter auf gelb bleibt, berichtet Caroline Düller aus Saarbrücken.
Gelb, aber gerade noch so. Zu diesem Ergebnis ist der Ministerrat am frühen Samstagnachmittag nach seinen Beratungen gekommen. Allerdings werden die Regeln etwas verschärft. Demnach gibt es dann keine Ausnahmen mehr von der Testpflicht in der Außengastronomie. Eine Testpflicht auch in Grund- und Förderschulen wird vorbereitet. Außerdem gibt es die Empfehlung, sich auch bei privaten Treffen zu testen. Darüber hinaus soll die Polizei die Maßnahmen stärker kontrollieren. Bis spät in den Abend hatte der Ministerrat gestern getagt, zuvor in einer ausführlichen Diskussion mit Experten die Lage bewertet. Die Einschätzung der Wissenschaftler: Zwar sei die Situation weiterhin extrem angespannt, Stufe Rot aber zumindest noch nicht erreicht. In den vergangenen Tagen hatte das durchaus anders geklungen. Die Verschärfungen der Stufe Gelb gelten ab kommenden Montag. In der kommenden Woche dürfte sich außerdem entscheiden, wie die sogenannte Bundesnotbremse aussieht. Dann könnte es sein, dass viele Öffnungen im Rahmen des sogenannten Saarland-Modells ohnehin zurückgenommen werden müssen.
Am Karsamstag hatte eine sogenannte Querdenker-Demo in Stuttgart für viel Wirbel gesorgt. Rund 15.000 waren ohne Masken und ohne Abstand durch die Stadt gezogen und die Polizei hatte sie gewähren lassen. Für heute waren nun wieder Demos angemeldet. Unsere Reporterin Verena Neuhausen hat das beobachtet. Frau Neuhausen, wie ist es denn diesmal gelaufen?
Ja, heute hatte die Polizei ja eine ganz andere Handhabe. Die Querdenken-Demonstrationen von heute, die waren ja im Vorfeld verboten worden und das war ja noch heute Mittag bis hin zum Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe bestätigt worden. Faktisch war es so, am Morgen und dann bis in die Mittagszeit rum haben sich im Süden der Stuttgarter Innenstadt ein paar hundert Demonstranten versammelt und die zogen dann lautstark durch die Innenstadt und haben dabei gegen die für heute akut verhängte Maskenpflicht protestiert. Anders als jetzt am Kar-Samstag wurde dieser Zug, oder eigentlich waren es zwei, von der Polizei mit einem ganz massiven Aufgebot gestoppt. Das waren, wie gesagt, einige hundert, aber damit deutlich weniger als vor zwei Wochen.
Ja, aber gestoppt heißt, das ist noch im Gang, ist noch nicht aufgelöst. Was passiert derzeit?
Ja, also es wird nach und nach versucht, das aufzulösen. Also dieses Anhalten heißt, das muss man sich so konkret vorstellen, da haben sehr viele Beamten eng an eng gestellt, diese Demo umstellt, dass da keiner einfach mehr weg kann. Da wurden dann sogar Dixie-Klos vorhin angeliefert. Und aus dieser Absperrung, da sollen jetzt ganz reguliert nach und nach alle abziehen. Und davor stellt die Polizei bei jedem, der dabei ist, die Personalien fest. Wer da nicht mitmacht, dem droht Polizeigewahrsam. Und ob die Leute dann wirklich gehen, wenn sie also da durch sind, das überwacht die Polizei derzeit auch noch mit einem Hubschrauber. Also das dauert jetzt womöglich noch eine ganze Weile bis in den Abend hinein. Aber hier soll es jetzt klappen, diese verbotene Demonstration relativ friedlich aufzulösen.
Das heißt, die Querdenker sind im Polizeikessel, aber wo die Querdenker sind, da sind die Gegendemonstranten meist nicht weit. Wie war das heute in Stuttgart? Waren da auch welche unterwegs?
Ja, sogar sehr viele. Und dieser Zug, größtenteils per Fahrrad, der wurde auch von der Polizei gestoppt. Das war da nicht so ein enger Kessel. Das Ziel hier war vor allen Dingen, das Aufeinandertreffen der beiden zu verhindern. Es soll sehr aggressiv gewesen sein, wenn die sich näher gekommen sind. Da soll dann auch mal was geflogen sein. Da war die Rede von Eiern, das konnten wir aber alles nicht überprüfen. Fakt ist, hier sollte eine weitere Eskalation verhindert werden. Die aggressive Stimmung sollte runtergedimpft werden. Das scheint gelungen zu sein. Es sind nach wie vor noch ein paar einzelne Querdenken-Demonstranten in der Stadt unterwegs. Auch die berühmten notorischen Vertreter dieser Bewegung mit dabei, auch Michael Ballweg, der Gründer der Initiative, die benennen sich Spaziergänger, die versucht die Polizei auch zum Verlassen der Innenstadt zu bewegen.
Unsere Reporterin Verena Neuhausen. Und jetzt, wie immer am Ende der Samstagssendung, unsere Kolumne.
SWR 2. Zwei Minuten mit Marion Theis.
Mein Sohn hat mir einen Witz erzählt. Wofür steht die Abkürzung CDU? Christlich-demokratische. Falsch, unterbricht er mich feixend, Club der Unfähigen. Ich fürchte, mein Sohn hat zu viele Rezo-Videos geschaut. Ich finde ja, Club der Unentschiedenen wäre derzeit der bessere Name. Soll die CDU den Laschet zum Kanzlerkandidaten machen oder zugunsten vom Söder fallen lassen? Wenn sie sich da nur einig wäre, die mit ihrer Dauerchefsuche, nur weil das Wahlschlappen-Angstvirus grassiert. Jetzt muss also die K-Frage gelöst werden. Die Konkurrenten sind schon mal in hektische Aktivität verfallen. Laschet, so hört man, soll einen Schnelltest angefordert haben, der herausfindet, ob er für oder gegen eine Kandidatenabstimmung in der Unionsfraktion ist. Außerdem plant er angeblich, den Mindestabstand in NRW zu lockern auf 1,49 Meter. Söder, so hört man, soll Renovierungsarbeiten an der bayerischen Immobilie Neuschwanstein in Auftrag gegeben haben, falls es im Kanzleramt zu eng wird. Außerdem bereitet er angeblich eine Kruzifix-Kampagne sowie einen Aktionsplan gegen Asyltourismus und Hospiz-Wellness vor. Wer ist nun aber der bessere Kandidat? Wer kann Kanzler und wie kriegt man das raus? Wie wäre es mit einem Wettrennen? Königskutsche gegen Kohlekarre? Oder doch lieber ein Schnelltest, wer hat den besseren K-Wert? K wie Kompetenz, wie Kapitän, wie Kanzler? Nehmen wir den Söder. Zu dem passt kämpferisch, kernig, kraftvoll, karrieregeil, kaltschnäuzig, konservativ, klimafreundlich, neuerdings umarmt der Bäume, konsequent, wenn es um seine Machtansprüche geht, und klug. Klug ist der Laschet auch, außerdem kollegial, kooperativ, kumpelhaft, kompromissfähig, kreativ, zumindest wenn es gilt, schnelle Entscheidungen aufzuschieben, konturlos, katholisch, kleinwüchsig vielleicht noch, aber nur neben Söder. Das ergibt 8,5 K-Punkte für Laschet, 9 für Söder. Das ist knapp. Da bringt uns auch K wie Kurswechsel nicht weiter. Den beherrschen beide Kandidaten auf ihre Art. Sollten wir vielleicht doch noch die Charakterfrage stellen, auch wenn es keine K-, sondern eine C-Frage ist. Oder nein, am besten wir stecken beide in Quarantäne und lassen sie erst wieder raus, wenn sie sich einig sind. Oh Schreck, der tennisspielende Söder ist natürlich stärker als der fußballschauende Laschet. Dann können wir uns das auch sparen. Ich meine sparen. Was nun? Wenn ich das wüsste. Mein Sohn hat im Netz gerade noch eine Abkürzung für CDU gefunden. Chaos droht uns.
Soweit SWR 2 aktuell mit Ralf Hecht.